Ich beginne mit einem Lied. Ewige Liebe heißt's. Ewige Liebe, das wünsche dir. Ewige Liebe, das wünsche mir. Auf Deutsch: Ewige Liebe, das wünsche ich dir. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Dieses Lied ist genau 20 Jahre alt geworden und es gilt in der Schweiz als Evergreen. Es hatte Schlagzeilen gemacht, es wurde in Kirchen bei Trauungen gesungen. Und ich denke, es hängt vermutlich damit zusammen, was du, Ruth, heute schon bei der Einleitung gesagt hast und ihr ja auch bestätigt habt durch eure Reaktion, dass sich jede Person, jeder Mensch Liebe wünscht. Jedes möchte geliebt werden. Und ich bin im Moment am Auslegen von der Geschichte von Jakob. Sehnsucht nach Leben ist diese Predigtserie überschrieben. Und heute spreche ich zu euch über das Thema eben Sehnsucht nach Liebe. Es kommt ebenfalls in der Jakobsgeschichte vor. Es handelt sich, man könnte zuerst denken, um eine romantische Liebesgeschichte. Es handelt aber auch von Enttäuschung und von unerwiderter Liebe. Aber dass diese unerwiderte Liebe eben nicht das letzte Wort ist, sondern dass diese Sehnsucht nach Liebe gestillt werden kann. Ich lese euch den Text vor, er steht in 1. Mose und ich lese die Verse, Kapitel 29, Verse 14 und fortfolgende. Vielleicht kurz als Vorbemerkung, Jakob hatte auch eine Sehnsucht. Jakob hatte eine Sehnsucht, er war nur Zweitgeborener und er hatte eine Sehnsucht nach Wert. Er hätte gerne jemand sein wollen, aber immer der ältere Bruder, der stand ihm immer in der Sonne. Und darum hat er das Erstgeburtsrecht ihm weggenommen für ein Linsengericht und dann später auch noch den Segen des Erstgeborenen bei seinem Vater erschlichen. Das hat dazu geführt, dass Jakob nachher flüchten musste. Flüchten musste zu seinen Verwandten und nun kommt er bei seinen Verwandten, seinem Onkel Laban an. Und hier beginnt die Geschichte, die ich euch heute auslegen möchte. Laban sagte zu ihm, also sein Onkel, du bist wirklich mein Fleisch und Blut. Jakob blieb einen Monat lang bei Laban. Dann sagte Laban zu ihm, auch wenn du mit mir verwandt bist, brauchst du nicht umsonst für mich zu arbeiten. Sag mir, welchen Lohn du haben möchtest. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Leas Augen waren sanft. Rahel war eine gut aussehende Frau und auffallend schön. Jakob hatte sich in Rahel verliebt, daher sagte er zu Laban, ich will 7 Jahre lang für dich arbeiten. Gib mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur Frau. Laban antwortete, es ist besser, ich gebe sie dir zur Frau als einem anderen Mann. Bleib also bei mir. So arbeitete Jakob 7 Jahre lang, um Rahel heiraten zu können. Er liebte Rahel so sehr, dass ihm die Tage vorkamen wie ein paar Tage. Danach sagte Jakob zu Laban, die Zeit ist um, gib mir nun meine Frau, ich will sie heiraten. Da lud Laban alle Leute im Ort zu einem Festessen ein. Am Abend aber brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und er schlief mit ihr. Laban gab seiner Tochter Lea seine Dienerin Silpa als Magd. Am nächsten Morgen sah Jakob, dass Lea bei ihm lag. Da sagte er zu Laban: Was hast du mir da angetan? Habe ich bei dir nicht für Rahel gearbeitet? Warum hast du mich hintergangen? Laban erwiderte: Bei uns ist es nicht üblich, die Jüngere vor der Älteren zu verheiraten. Bleib die 7 Tage bei der Älteren, die das Hochzeitsfest dauert. Also wir merken, Hochzeiten waren damals nicht nur einen Tag lang, sondern eine ganze Woche dauerten die. Wenn du noch weitere 7 Jahre für mich arbeitest, gebe ich dir auch die Jüngere. So machte es Jakob. Er verbrachte die Festwoche mit Lea, dann gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Laban gab seiner Tochter Rahel seine Dienerin Bilha als Magd. Jakob schlief auch mit Rahel. Er liebte Rahel mehr als Lea. So arbeitete er noch weitere 7 Jahre für Laban. Was da hier beschrieben wird, das könnte eine Hollywood-Geschichte sein, was hier beschrieben wird. Ein Jakob legt so wirklich einen filmreifen Start hin. Er kommt an den Brunnen in Haran, sieht, wo er beim Brunnen wartet, wie eine wunderschöne Frau auf ihn zukommt. Es ist seine Cousine Rahel, und ich kann mir so vorstellen, wieso weiß er, dass sie schön aussieht. Vielleicht hat der Wind ein wenig das Kleid bewegt, dass er die Formen wenigstens ansatzweise erahnen könnte. Und so heißt es dann auch in unserem Text: Lea hatte glanzlose Augen, aber Rahel war ausnehmend schön. Ich denke, das Schönheitsideal, unter anderem in dieser Zeit, da man ja nicht so viel von der Figur gesehen hatte, bei den Kleidern, die man damals trug, waren glänzende, feurige Augen, die einem angestrahlt haben. Jedenfalls hat sich Jakob verliebt. Liebe auf den ersten Blick. Und Jakob hilft ihr dann, die Tiere zu tränken, und wird dann bei Laban vorstellig und sagt: Ich möchte deine Tochter Rahel heiraten. Da Jakob aber ein Flüchtling war und keinen Besitz hatte, konnte er den üblichen Brautpreis nicht bezahlen, und Laban schlug ihm dann als Handel vor: Dann verdienst du dir den Brautpreis ab, also du arbeitest 7 Jahre lang für mich. Und das hat Jakob ganz ehrlich getan. Und dann diese romantischen Worte: So arbeitete Jakob 7 Jahre lang. Er liebte Rahel so sehr, dass ihm die Jahre vorkamen wie ein paar Tage. Wenn das nicht Romantik pur ist. Aber dann in der Hochzeitsnacht geschieht etwas ganz Unerwartetes. Sie haben gefeiert und getrunken, sie waren auch nicht mehr nüchtern, stelle ich mir vor. Die Braut wird verschleiert, hineingebracht in das dunkle Zelt, also er sieht gar nicht recht, was er vor sich hat, zudem ist er ja auch nicht mehr nüchtern. Und am Morgen gibt es ein böses Erwachen. Nicht seine geliebte Frau, um die er 7 Jahre gearbeitet hat, liegt neben ihm im Bett, sondern die unattraktive, nicht geliebte Lea. Laban hat ihm Lea untergejubelt. Er hat sein Wort nicht gehalten, und Jakob wollte diese Lea gar nicht. Stell dir vor, du erwachst und plötzlich bist du mit einer Frau verheiratet, die du gar nicht liebst. Oder mit einem Mann, das spielt ja keine Rolle, also wenn du eine Frau bist. Laban schlägt dann noch einmal einen Handel vor. Im Emmental, wo ich lange gearbeitet habe, würde man sagen, einen Kuhhandel. Er sagt ihm nämlich, verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, dann geben wir die Rahel noch dazu, so obendrauf, so das Sahnehäubchen. Dann wirst du um sie noch einmal 7 Jahre arbeiten. Laban nützt Jakob schamlos aus. Und Doppelehen waren damals zu dieser Zeit möglich. Ende gut, alles gut. Jetzt hat ja Jakob endlich seine geliebte Rahel. Aber ist es ein Happy End? Ich denke, es gibt ja noch eine zweite Geschichte. Die Geschichte von Lea. Ich habe die einmal fett hervorgehoben. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich werde es euch vorlesen. Für Lea war das Ganze keine Liebesgeschichte, sondern eigentlich eine Liebestragödie. Sie wurde nicht beachtet, das heißt, Lea hatte glanzlose Augen, sie hatte keine Ausstrahlung, sie war nicht begehrenswert. Sie war die unattraktive ältere Schwester. Hast du das vielleicht auch schon einmal erlebt, dass du das Gefühl hast, die anderen sehen besser aus, die anderen sind beliebter als ich, ich werde übersehen? Ich stehe immer im Schatten von anderen. Und dann, wenn man dann noch sagen muss, verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, wenn man sich halt so durchquält in einer Hochzeitswoche, in den Flitterferien, das können wir uns fast nicht vorstellen, wie demütigend muss das sein, verheiratet zu sein und der andere will ja gar nicht. Das ist schmerzhaft. Auch vom eigenen Vater hat Lea keine Anerkennung und Wertschätzung erfahren, er hat sie einfach verhökert. Sie abgeschoben und sich bei Jakob bereichert. Ich weiß noch, ich war jeweils im Schulsport eine Flasche, also nicht gut, heißt das auf Deutsch. Und jedes Mal, wenn wir Fußball gespielt haben, haben sie um mich gestritten. Aber nicht, wer mich in seine Mannschaft nehmen durfte, sondern wer mich in seine Mannschaft nehmen musste. Und es gab immer, auf Berndeutsch gesagt, ein Gestürm und ein Kehr. Es gab immer Auseinandersetzungen und das tut so weh und dann musst du in einer Mannschaft mitspielen, wo du weißt, eigentlich hätten sie lieber ohne dich gespielt. So musste sich Lea gefühlt haben. Und dann heißt es, er hatte sie lieber, Rahel lieber als Lea. Es kann auch sein, dass du dich in einer Ehe nicht geliebt oder zu wenig geliebt fühlst. Ich kenne Personen, die sind jetzt verstorben, darum kann ich es auch sagen, die waren verheiratet. Und der Mann hatte jahrelang eine Geliebte. Die Frau wusste das, aber als Ersatz hat er ihr ein Blumenabonnement geschenkt und jeden Samstag kamen rote Rosen zu ihr heim. Ein schwacher Trost für eine Geliebte an der Seite, Rosen statt Liebe. So kann es gehen. Was machen wir, wenn wir keine Rahel sind? Wenn wir nicht so hübsch, so attraktiv sind? Wenn wir vielleicht leiden an unserer Figur, an unserem Aussehen? Vielleicht nicht so körperlich gesund sind, wie wir das möchten? Vielleicht auch nicht die Ausbildung haben konnten oder den Erfolg haben, wie wir uns gewünscht hatten? Für Männer vielleicht, wenn wir kein James Bond sind, dem die Frauen zu Füßen liegen. Lea war die Verachtete. Lea hatte Gott noch nicht gekannt. Den Gott Israels hat sie erst durch Jakob kennengelernt. Und sie beginnt mit ihm zu reden und sich ihm anzuvertrauen und Gott diese Not zu klagen. Und dann heißt es in 1. Mose Kapitel 29, Vers 31, der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde. Deshalb ließ er sie Kinder bekommen. Rahel aber bekam keine Kinder. Das war ihre Chance. Die attraktive Schwester bekommt keine Kinder, aber sie kann Kinder bekommen. Gott steht mir bei. Gott steht dieser ungeachteten, unbeachteten, nicht geliebten bei. Und interessant ist, dass in der Bibel Namen Bedeutungen haben. Also wenn wir Namen auswählen heute, dann gehe ich davon aus, dass es erstens einmal ein Rufname ist, dass wir wissen, wenn ich Hans rufe oder Röne, dann weiß ich, wenn jemand Röne ruft, dass ich gemeint bin, wenn es nicht noch fünf andere Rönes neben mir hat. Oder wie wählt man einen Namen aus? Meist nach einem Wohlklang oder was schön tönt, was sich gut anhört. Aber in der Bibel hatten die Namen Bedeutung. Nehmen wir zum Beispiel Jesus. Jesus heißt Gott hilft. Und das ist ja wirklich so auch im Leben von Jesus wahr geworden. Lea hat auch eine Bedeutung. Lea heißt Wildkuh. Es gibt einige Namen übrigens, wenn wir die auf Deutsch übersetzen. Rahel heißt Mutterschaf. Philipp kommt auch in der Bibel vor, heißt Pferdeliebhaber. Und so weiter. Also wenn wir sie auf Deutsch übersetzen, würden wir sagen, also Wildkuh, so einen Namen würde ich nicht geben. Lea hört sich auch irgendwie für uns wohlgefälliger aus. Aber Wildkuh heißt eigentlich die Fruchtbare. Das war damit gemeint. Das war eigentlich etwas Positives. Und Laa heißt dann auf Hebräisch, es gibt beide Auslegungsmöglichkeiten, die Ermüdete, die sich vergeblich Mühende. Und beides ist im Leben von Lea Wirklichkeit geworden. Sie war fruchtbar, sie bekam Kinder, sie bekam mehr Kinder als Rahel, aber sie war auch diejenige, die sich vergeblich bemüht hat um die Liebe ihres Mannes. Und nun kommen vier Verse in der Bibel, in der beschrieben wird, wie sie vier Kinder bekommt. Das sind nur vier Verse, aber in diesen vier Versen entdecken wir eine Entwicklung, die Rahel von der nicht geliebten Person durchmacht, so eine Veränderung. Es heißt in 1. Mose 29, Vers 32, Lea wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Ruben. Das heißt, seht ein Sohn, denn sie sagte, ja, der Herr hat meine Not gesehen, nun wird mich mein Mann lieben. Ruben heißt, seht ein Sohn. Das war das höchste Geschenk, das damals eine Frau ihrem Mann machen konnte, war ihm Kinder zu schenken. Kinder heißt, die Familie hat Zukunft. Sie haben Nachkommen. Kinder heißt, eine Altersvorsorge zu haben. Damals gab es keine AHV. Und Lea hat erkannt, Gott hat meine Not gesehen. Gott hat meine Not gesehen. Er kennt meine Not. Im Gegensatz zu meinem Mann übersieht Gott mich nicht. Gott beachtet mich. Und nun hat sie die Sehnsucht, aber jetzt, wo ich diesen Sohn meinem Mann geschenkt habe, wird er mich lieben. Sie bekommt einen zweiten Sohn. Sie wurde wieder schwanger, heißt es im nächsten Vers. Also liegt ja meistens mindestens ein Jahr dazwischen, oder? Aber es sind halt nur jeweils einen Vers weiter. Sie wurde wieder schwanger und brachte noch einen Sohn zur Welt. Sie sagte, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt werde. oder ich die Mindergeliebte bin. Darum hat er mich auch diesen Sohn geschenkt. Sie nannte ihn Simeon, das heißt Erhörung. Simeon heißt, Gott hat mich erhört. Gott hat meine Not gehört. Er hat sie nicht nur gesehen, er hat sie erhört. Er hört auf meine Klage. Und ihre Sehnsucht ist damit verbunden, dass auch ihr Mann sie endlich erhört, in ihrer Not geliebt zu werden. Aber sie erlebt erneut die Enttäuschung und sie kämpft weiter. Sie gebärt einen neuen Sohn. Und da heißt es, sie wurde erneut schwanger und brachte wieder einen Sohn zur Welt. Sie sagte, jetzt wird mein Mann endlich an mir hängen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Was kann man noch mehr tun? Deshalb nannte ihn sie Levi, das heißt Anhänglicher. Lea erfährt, Gott hat mich beschenkt. Gott verachtet mich nicht, Gott beschenkt mich. Jetzt wird doch endlich mein Mann an mir hängen. Und es geht weiter, sie gebärt ihm einen 4. Sohn. Und sie wurde noch einmal schwanger und brachte einen weiteren Sohn zur Welt. Sie sagte, diesmal will ich dem Herrn danken. Deshalb nannte sie ihn Juda. Das heißt Dank. Danach bekam sie zunächst keine Kinder mehr. Hier tönt es plötzlich anders. Hier dankt Lea. Diesmal will ich dem Herrn danken. Diesmal mache ich es anders. Ihre Sehnsucht, geliebt zu werden, wurde gestillt. Aber von wem? Was denkt ihr, von wem wurde die Sehnsucht, von Lea geliebt zu werden, gestillt? Es gibt 2 Auslegungsmöglichkeiten. Eine romantische, die würde sagen, endlich, nach vier Geburten, endlich hat er es geschnallt, oder? Endlich hat er es verstanden, dieser Jakob. Und es gibt noch eine realistischere Auslegung, die würde sagen, sie hat erkannt, ich bin von Gott geliebt. Auch wenn mein Mann mich nicht beachtet. Aber ich weiß, es gibt jemand, der mich liebt. Liebt, wie ich bin. Liebt, wie und ich in seinen Augen wertvoll bin. Machen wir doch kurz einen Faktencheck. War es Jakob oder Gott? Nachdem Lea Jakob 4 Söhne geboren hat, bekommt auch Rahel 2 Kinder, Josef und dann später Benjamin. Aber sie überlebt die 2. Geburt von Benjamin nicht. Sie stirbt nach der Geburt. Und so heißt es in der Bibel, 1. Mose 35, Vers 18, als Rahel merkte, dass sie sterben musste, nannte sie ihren Sohn Ben-Oni. Das heißt Schmerzenskind. Aber sein Vater, also Jakob, nannte ihn Benjamin. Das heißt der Sohn der Rechten, Sohn der Lieblingsfrau, Sohn des Glücks. Wer ist jetzt also die Lieblingsfrau? Wer ist die Geliebte? Es bleibt Rahel. Jakob war blind für die Not von Lea, obwohl er selbst ja Not erlebt hat, hat ja auch eine ungestillte Sehnsucht. Ich habe es am Anfang erwähnt, sein Bruder stand ihm immer vor der Sonne. Seine Sehnsucht war nach Wert. Leas Sehnsucht war, geliebt zu werden. Aber Jakob ist blind für diese Not. Aber ich denke, in dieser Zeit, in der Lea geboren hat und diesen Gott auch von Jakob kennengelernt hat, passiert etwas. Es ist eine wachsende Erfahrung über mindestens 4 Jahre, so lange geht es ja, bis man 4 Kinder hat. Lea hat gemerkt, Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott beschenkt mich. Nun entdeckt sie, Gott liebt mich. Ohne Leistung zu bringen, Gott stillt meinen Durst nach Liebe. Ich schaue auf Gott und nicht auf die Menschen. Gottes Ja zu mir tröstet mich, auch wenn der Schmerz darüber bleibt, dass mein Ehepartner mich weder groß beachtet noch liebt. Aber ich weiß, es gibt jemand, der mich liebt. In seinen Augen bin ich wertvoll. Victor Hugo, das ist ein französischer Dichter, hat es einmal so ausgedrückt: Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seines Selbstwillen oder vielmehr trotz seiner Selbstwillen, also trotz meiner Fehler oder trotzdem, dass ich vielleicht nicht so glanzvolle Augen habe wie meine Schwester. Schöne Worte. Die Bibel drückt es auch so aus, einfach ein wenig anders. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Gott liebt uns. Gott liebt uns nicht für das, weil wir so gut sind, sondern weil wir seine Geschöpfe sind, weil wir in seinen Augen wertvoll und kostbar sind. Und das gibt die Gewissheit, ich bin geliebt. Das ist unter Umständen ein Prozess, der kann über Jahre gehen, so wie bei Lea. Was ist das, wenn ich es nicht so spüre oder wenn ich eben nicht in der Position von einer Rahel geboren bin, sondern mich mehr wie eine Lea fühle? Ich möchte euch holzschnittsartig, vereinfacht, ein paar kurze Schritte aufzeigen, die man gehen kann, um wie Lea zu erkennen, ich bin geliebt. Gott hört mich. Oder sieht mich, Gott hört mich, Gott beschenkt mich, Gott liebt mich. Ich denke, das Erste ist, dass wir bereit sind, den Schmerz zuzulassen, dass wir uns das eingestehen. Als Beispiel habe ich ja erzählt, dass ich eben beim Fußball möglichst nicht gewählt werden wollte, dass die anderen mich nicht wollten beim Fußball spielen, dass wir uns diesem Schmerz stellen. Dass wir Tränen zulassen und auch vor Gott beklagen können und nicht sagen, ja, das ist nicht so. Im Psalm 27, Vers 10 heißt es, Vater und Mutter haben mich verlassen, doch der Herr nimmt mich auf. Der Vater von Lea hat Lea abgeschoben. Mein Elend hast du doch aufgeschrieben, Gott. Nun sammle meine Tränen in deinen Krug. Ich weiß, ich darf vor Gott klagen, wenn ich mich minder geliebt fühle, weil ich bei Gott mit meinen Verletzungen gut aufgehoben bin. Er versteht mich. Und der zweite Schritt, was so wichtig ist, ist, dass wir und den Lebenslügen, denen wir begegnen, Gottes Wahrheit entgegenhalten. Ich bin nicht der Mindergeliebte, die mindergeliebte Person. Ich bin nicht weniger wertvoll als meine Schwester, mein Bruder oder mein Nachbar oder wenn auch immer, sondern ich bin gewollt und ich bin wunderbar geschaffen. So steht es im Psalm 139. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, Gott. Mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Aussagen wie, ich bin minder geliebt, ich bin minderwertig, die betrüben meinen Schöpfer, denn er hat mich wunderbar geschaffen. Anders als der Nächste. Und ich muss auch nicht gleich sein wie mein Nächster. Aber so wie ich bin, bin ich wunderbar von Gott gemacht. Was zählt, sind nicht die Aussagen anderer oder meine Gedanken über mich, sondern das, was Gott über mich denkt und das, was er mir zuspricht. Das lesen wir im Psalm 139, du hast mich wunderbar gemacht. Habt ihr auch schon moderne Kunst gesehen? Vielleicht gefragt, ist das Kunst oder kann das weg? Es gibt einen Zeitungsbericht, den ich gelesen habe, eine Putzfrau schrubbt ein Kunstwerk kaputt. Ich lese euch den kurz vor. 800.000 Euro weg mit einem Wisch. In einem Dortmunder Museum säubert eine Putzfrau eine Gummiwanne. Leider gehörte der schmutzige Trog zu einer Installation des Künstlers Martin Kippenberger. Das Kunstwerk ist unwiederbringlich verloren. Die Frau hat es nicht als Kunstwerk erkannt und es weggeputzt. Habt ihr einmal in Florenz schon Bilder gesehen von David, der David von Michelangelo? Diese große Statue. Wunderschön. Aber wisst ihr, aus was dass dieser David gemacht wurde? Klar, Marmor, oder? Aber dieser Marmorblock, daran hat ein Künstler gearbeitet und es ist ihm nicht gelungen. Und dieser Marmorblock landete dann auf dem Müll, unbrauchbar. Und diesen unbrauchbaren Müll hat Michelangelo genommen und hat daraus den David geschaffen. Und das ist für mich ein Bild. Gott hat uns als Kunstwerk geschaffen, ob andere das sehen oder nicht. Ich bin ein Kunstwerk Gottes und ich bin wunderbar geschaffen und niemand hat das Recht, mich wegzuschrubben. Und dann geht es auch darum, dass wir unser Bedürfnis, unsere Sehnsucht nach Liebe füllen lassen. Gott stillt meinen Durst nach Liebe. In der Offenbarung heißt es, wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihn von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Könnt ihr auch nachlesen, wie Jesus dieser Frau in Samarien begegnet ist, die Wasser schöpfen wollte. Und er hat ihr gesagt, ich kann deinen Durst nach Liebe und nach Leben stillen. Johannes 4, wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Gespräche oder seelsorgerliche Begleitung in Anspruch zu nehmen. Geliebt zu werden, damit möchte ich abschließen, ist wohl das stärkste menschliche Grundbedürfnis, das wir haben. Es gibt nichts, was stärker ist. Niemand will alleine sein. Wir alle wollen doch jemanden, der mit mir das Leben teilt. Du hast das ja wunderbar gesagt bei der Einleitung. Wir sehnen uns nach Anerkennung, nach Nähe. Jemand, der ein Ja zu mir hat, so wie ich bin. Victor Hugo sagt, es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seines Selbst willen oder vielmehr trotz seines Selbst. Und genau das tut Gott. Gehe mit deiner Sehnsucht zu ihm. Auch wenn dadurch nicht jede Sehnsucht in meinem Leben gestillt wird, nach menschlicher Liebe. Aber bei Gott kann ich auftanken. Gott liebt mich um meines Selbst willen. Und wenn wir das tun, können vielleicht auch wir, wie Lea, sagen, diesmal will ich dem Herrn danken. Deshalb nannte sie ihn Juda, das heißt Dank. Amen.